Mir ist vor dem Gottesdienst die Frage begegnet, was machst du jetzt eigentlich und ob ich dazu was sagen kann. Ich weiß nicht, ob ich es nicht schon gemacht habe, aber ich will ganz kurz das sagen. Ich war ja für 14 Jahre in Frankfurt-Oder Gemeindepastor in der Baptistengemeinde und da haben wir uns schon, also ich habe euch, glaube ich, regelmäßig besucht, ein oder zweimal im Jahr, so hatte ich mir das vorgenommen. Denke ich, naja, das ist auch eine Regelmäßigkeit über 14 Jahre hin, ne? Und wir haben miteinander schöne Taufen erlebt. Ich habe eine ganze Reihe, ich würde sagen bald 80 iranische Christen getauft in der Zeit. Das war auch total etwas, was in meiner beruflichen Biografie, das ist ja jetzt kein Karrieresprung oder irgendwie, daran geht es ja auch nicht als Pastor, ne? Sondern das ist was, was mich total mit Dankbarkeit bis heute erfüllt. Ja, so viele Menschen, die danach gesehnt haben und gebetet und gebangt haben, endlich getauft zu werden, weil es im Iran so nicht möglich war. Unglaublich, ja. Es war eine tolle Zeit, die wir miteinander hatten. Und ihr habt mich gefragt und so bin ich Teil dieser Bewegung geworden, ja. Das war schon cool. Ich habe dann ja auch 2,5 Jahre mit Geflüchteten gearbeitet, habe traumatisierte Flüchtlinge betreut und arbeite jetzt seit 10 als Gesamtleiter des CVJM Oderbruch. Das ist eine geschäftsführerische Tätigkeit. Und der CVJM Oderbruch ist nicht einfach so ein CVJM mit so einem CVJM-Sekretär, sondern der hat 20 Angestellte. Und wir haben 2 Jugendhäuser, eins in Wriezen, eins in Selo. In Selo ist auch die Zentrale. Wir haben den Blauen Bus. Das ist ein Leuchtturmprojekt der Jugendarbeit in Ostdeutschland und das fährt über die Dörfer im Oderbruch, wo kein Jugendclub ist. Der Blaue Bus ist ein sogenanntes mobiles Jugendzentrum, ein Gelenkbus, der ist umgebaut, wie man so ein Reisemobil umbaut. Da ist ein Jugendclub eingebaut, natürlich ganz beengt und jetzt bei Corona kann man es eigentlich nicht benutzen, weil wenig umbauter Raum, wenig Raumvolumen und viele Leute, so, das passt nicht gut, aber trotzdem, da ist eine Küche drin, da ist eine Sitzecke drin, Spiele sind da drin und sogar ein Beamer und ein Laptop, so kann man Filme gucken, die gucken dann so das Superbuch, das ist so eine Christenlehre, Bibelkunde für Kinder, die keine Ahnung von der Bibel haben. So. Also sowas macht der Bus sozusagen auf den Dörfern im Oderbruch, wo sonst gar keine Jugendarbeit wäre. Und dann haben wir noch etwas, was ich für ganz wichtig halte, das Nest. Ein Familienzentrum für alles rings ums Kinderkriegen und ums Familie werden. Da ist eine Hebamme mit angestellt, da ist eine Sporttherapeutin, Präventionsberaterin angestellt, da sind pädagogische Kräfte angestellt. Da gibt es einen Väterstammtisch für junge Väter, die Väter werden und dann aus, ja, ich meine, mal ganz ehrlich, ne? Jetzt, ich habe 4 Kinder, ja, die sind aber schon groß, aber man muss die Rolle ja neu lernen. Vorher war man zu zweit mit seiner Frau, da war man der Geliebte und jetzt mal ist das 5. Rad am Wagen. Weil das Kleine geht natürlich immer vor. Und das muss man erst mal hinkriegen. Wir machen dann einen Väterstammtisch, wo wir sich alle so untereinander ein bisschen trösten über diese Situation und gleichzeitig, ja, natürlich, wir wissen ja, Männer sind grundsätzlich selbstmitleidig, so, es ist so, und gleichzeitig versuchen wir auch so ein bisschen erwachsen zu werden als Männer da miteinander und zu sagen, so, wir sind jetzt verantwortlich, denn so gut wie ich zu meiner Frau stehe, zu der Mutter meines Kindes, so gut wird es meinem Kind gehen und so. Also dieses Ding, das ist ganzheitlich angelegt, steckt eine tolle Konzeption dahinter, total cool. Wir exportieren das jetzt aus Selo, da haben wir ein Haus mit diesem Familienzentrum extra. Exportieren es auch nach Wriezen in eine andere Stadt, weil ich glaube, das setzt gesellschaftlich an einem ganz, ganz wunden Punkt an, weil man seit 50 Jahren den Frauen einredet, dass Muttersein ihnen von der Lebensqualität ganz viel wegnimmt und den Männern einredet, dass sie nichts taugen und so weiter. Und auf diesem Boden kann natürlich keine zukünftige Generation gedeihen. Zukünftige Generationen brauchen selbstbewusste, starke Väter, die, weil sie stark sind, sich selbst zurücknehmen und dienen können und ihre Frau tragen können, damit diese Frau das Kind tragen kann und dem Kind geben kann, was es braucht und so weiter. Ich finde, es ist eine tolle Arbeit, die auch Gottlob von der öffentlichen Hand gefördert wird. Das ist wirklich gut. Und dann haben wir noch ein weiteres Projekt, das heißt Sozialarbeit an Schulen. Das heißt, wir begleiten an verschiedenen Schulen im Landkreis Märkisch-Oderland den Schulbetrieb mit Schulsozialarbeitern in Grund- und Oberschulen. Ja, und da kommen dann insgesamt knapp 20 Leute noch zusammen. Es werden mit dem 1.1. dann deutlich mehr werden. Da werden wir die 20 knacken, weil wir in einem Amtsbereich im Landkreis die ganze Jugendarbeit gebeten sind zu übernehmen. Und so ist das jetzt so ein bisschen auf Wachstum ausgelegt, was ich mache. Und ich denke, das darf es ja auch sein. Es zeigt sich dann, dass wir als Christen, da müssen wir uns natürlich anstrengen dafür und so weiter, aber dass wir als Christen eine gute Arbeit machen. Wenn wir als Nachfolger Jesu den Menschen unserer Zeit dienen, so wie Jesus uns das vorgelebt hat, ja, dann machen wir eine gute Arbeit. Und das kommt bei den Menschen an, bei den Amtsdirektoren und was weiß ich, und die uns dann entsprechend fragen, könnt ihr nicht und so weiter. Ja. Also es ist wirklich so gewesen, dass wir im September die Anfrage bekommen haben, zum Jahreswechsel wollen wir, dass ein neuer Träger unsere Jugendclubs und das alles betreibt bei uns im Amtshof, den Dörfer, rings um Manschno, das Amt Golzow. Und jetzt sind wir in einem Ausschreibungsverfahren und ich erwarte eigentlich morgen, übermorgen da eine Nachricht und dann. Ja, das ist so mein Tun, was ich jetzt mache. Und dann hat Friedemann gefragt, warum gibt es das hier nicht? Das kann ich euch sagen, weil es keine Menschen gibt, die einen Ortsverein CVM gründen. Aber vielleicht, ich nehme das mal mit, vielleicht können wir ja von Selo aus, ich bin auf Wachstum getrimmt sozusagen. Ich habe nochmal nach meiner pastoralen Phase so eine betriebswirtschaftliche Phase irgendwie für mich entdeckt, wo ich glaube, ich will auch nochmal was gründen und was machen. Es muss natürlich was mit Reich Gottes zu tun haben, ist ja klar bei mir. Ich habe eine Berufung als Pastor, ne? Aber so das andere, das ist auch ganz viel Wirtschaft und Leitung und Menschen in einer guten Art und Weise anleiten und führen, dass sie ihre Arbeit gut machen und so. Das ist sehr komplex und macht aber sehr viel Spaß, muss ich echt sagen. Fertig? Fragen könnt ihr hinterher noch stellen. Jetzt kommen wir erstmal zur Predigt. Und die Predigt ist total heute auch total cool. Jesaja predige ich gerne über das Buch des alttestamentlichen Propheten Jesaja 65. Da schaut Jesaja schon nach vorne. Und er sagt uns etwas, was uns nach später in der Offenbarung ziemlich wortwörtlich genau wieder begegnet. Und natürlich hat Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, die Worte aus Jesaja im Kopf und im Mund gehabt, als er aufgeschrieben hat, was er gesehen hat in seiner Vision. Ja, siehe, Jesaja 65, die Verse 17 bis 25. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude. Und ich will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in Jerusalem nicht mehr hören die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur ein paar Tage leben, oder Alte, die ihre Jahre nicht erfüllen, sondern als Knabe soll gelten, wer 100 Jahre alt stirbt. Und wer die 100 Jahre nicht erreicht, gilt als verflucht. Sie werden Häuser bewohnen und bauen und bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was später ein anderer bewohnt, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes. Also ein Baum wird ja mehrere hundert Jahre alt, ne? Darum geht's. Und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten selber genießen. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, noch bevor sie rufen, will ich antworten. Während sie noch reden, will ich schon hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Das ist eine tolle Zukunftsvision. Ja? Man darf das nicht eins zu eins sehen, sondern alles Bilder, die der Prophet hier bemüht, prophetische Bilder, mit denen er spricht und mit denen er eine Aussage machen will. Aber an manchen Punkten merken wir, wie er durchsticht in die Realität der Menschen, dass Menschen so vergeblich in ihrem Leben arbeiten, bauen ein Haus. Wir kennen das ja, dann zerbricht die Ehe und ganz andere Menschen wohnen da drin, weil man es dann verkaufen muss. Es steht schon in der Bibel, Leute, steht schon in der Bibel. Krass, wa? Also, ihr merkt, also, da stößt sozusagen der Prophet aus der Bildebene in die reale Ebene rein, die wir heute im 21. Jahrhundert ja auch noch kennen. Das ist also alles schon ganz alt. Und natürlich hat das damals auch noch was mit Krieg und Vertreibung zu tun, dass Fremde kommen und ein Volk besiegen und ihm alles wegnehmen. Jerusalem, wir denken daran, ist sozusagen besiegt worden von den Babyloniern. Die haben das entweder dem Erdboden gleichgemacht und dann später haben sich irgendwelche Fremden dort angesiedelt. Und als die Juden freigelassen wurden in Babylon und wieder zurückkehren durften, da waren die Häuser ihrer Vorfahren bewohnt und entweder von Ratten und Mäusen oder von irgendwelchen Fremden, die sich da niedergelassen hatten. Und das war dann alles, genau das, darauf zielt auch dieser Text. Ja, das will dieser Text eben auch sagen. Gott schafft etwas Neues. Darum geht es hier in diesem Text. Gott wird etwas total Neues schaffen, was es vorher nicht gab. Und dieses Neue wird qualitativ ganz anders sein als das, was wir jetzt erleben. Ich will gleich zu Beginn der Predigt auch erklären, warum das so ist. Weil in diesem Neuen herrscht die Sünde nicht. Und in diesem Neuen gelten deshalb völlig andere Grundsätze. Ich glaube, der wichtigste Punkt, über den spricht niemand in unserer heutigen Zeit, der wichtigste Punkt dieser Weltzeit, warum wir auch Abendmahl feiern und uns um die Erlösung von unseren Sünden freuen und darum beten, um Sündenvergebung und so weiter, aber das hat immer mit einem Thema zu tun, das allgegenwärtig ist in unserem Leben, ist das Thema Gewalt und Gewaltanwendung. Gewalt ist nicht nur ein physisches Phänomen, dass ein Mensch einen anderen schlägt. Gewalt ist auch ein strukturelles Problem, dass ein Mensch den anderen ausbeutet, weil er es einfach kann und der andere das mit sich machen lässt. Gewalt ist auch ein verbales Phänomen, dass einer den anderen mit Worten erniedrigt, möglichst noch öffentlich, damit andere daran teilhaben. Es ist eine Art von Machtausübung, von angewendeter Gewalt, jemanden öffentlich zu erniedrigen und runterzumachen vor anderen. Unser ganzes politisches System funktioniert ja im Grunde so, ja. Gibt 5 Formen von Gewalt. Verbale Gewalt, physische Gewalt, es gibt psychische Gewalt, wo man Gewalt durch Tricks, durch Manipulation sozusagen anwendet, jemanden dazu manipuliert, dass er tut, was ich will, dass man ihm nicht die Freiheit lässt, sondern ihn unterwirft, und dann kann man ihn dahin lenken, wo man denkt, dass es gut ist, und dann ist der andere nicht mehr frei. Psychische Gewalt. Strukturelle Gewalt, das ist die, dass einer eben oben sitzt und seine Machtposition ausnutzt und sagt, ich hab dir was zu befehlen, dann mache ich das auch. Und spring aus dem Fenster zur Not, und dann musst du halt springen oder so. Strukturelle Gewalt. Und das letzte ist sexualisierte Gewalt. Dass Menschen untereinander sich an dem Heiligsten treffen und an dem Heiligsten ausnutzen, was Gott dem Menschen mitgegeben hat, ist die Sexualität. Ja. Das Gewaltphänomen ist das Kennzeichen unserer heutigen Welt. Und Gott verheißt eine Welt, in der es keine Gewalt mehr geben wird. Und wie setzt Gott das in Bewegung? Schaut mal auf Jesus Christus. Jesus hat einerseits davon gesprochen, dass er das Schwert bringt, nicht in der Weise, dass die Christusnachfolger jetzt alle das Schwert nehmen und auf andere und anderen die Köpfe abschlagen, das ist ja das Missverständnis der Kreuzritter, sondern wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen, dann meint er, wenn du mir nachfolgst, werden sie dich mit dem Schwert verfolgen. In der Weise ist dieses Wort gemeint, nur einfach, um mal zu sagen, es gibt viele Atheisten, die so Widersprüche in der Bibel aufdecken, und dann nehmen sie immer gern dieses Bibelwort von Jesus. Ne? Das ist gemeint ist, wenn Jesus sagt, ich bin gekommen, das Schwert zu bringen, wenn du anfängst, mir nachzufolgen, dann wirst du leiden müssen. Zur Not werden sie mit dem Schwert kommen. Seht mal, Jesus im Garten Gethsemane, da blitzt auf, was Jesus eigentlich will in dieser gewalttätigen Weltzeit. Petrus zieht das Schwert, als die hohen Priester, Judas der Verräter mit den hohen Priestern und Schergen mit dieser Tempelwache kommt. Zieht Petrus das Schwert, so ist er, Mann der Tat, und so, und Jesus sagt, steck dein Schwert ein. Wenn ich wollte, könnte ich Gewalt anwenden und hätte viel mehr Gewalt zur Verfügung als du mit deinem kleinen Kurzschwert hier. Will ich aber nicht. Wir klären diese Sache gewaltfrei. Das endet für Jesus tödlich. Verspottet, verlassen, gefoltert am Kreuz auf Golgatha. Aber gerade darin liegt der Sieg, weil Gott, der Allmächtige, der im Himmel ist, weil der sich zu dieser gewaltlosen Form der Auseinandersetzung bekennt und das Opfer der menschlichen Gewalt, verbale Gewalt, die Lügen im Prozess beim Hohenpriester, haben sie ja falsche, ihr kennt das mit den falschen Zeugen, verbale Gewalt, diese Lügen über Jesus, die gesamte Manipulation des Volkes, die strukturelle Gewalt, die Hohenpriester, die ihr Hohenpriestersein ausgenutzt haben, um Jesus zu beseitigen, und alles. Jesus, das Gewaltopfer, hat Gott von den Toten auferweckt, um zu zeigen, Gewalt ist nicht das letzte Wort auf dieser Erde. Und das, ihr Lieben, ist nicht für uns im 21. Jahrhundert in Mitteleuropa, ist das vielleicht eine Botschaft, die reißt uns nicht sonderlich vom Hocker. Deshalb sind wir auch so wenige hier. In anderen Ländern, wo Gewalt an der Tagesordnung ist, da ist diese Botschaft von der Gewaltlosigkeit, davon, dass Gott sich zu dem Friedfertigen, zu dem, der leidet, stellt und ihn von den Toten auferweckt. Da ist das eine Botschaft von enormer Hoffnung, von enormer Sprengkraft, eine Botschaft, die Leben schafft, da wo Tod ist in unserer heutigen Gesellschaft im 21. Jahrhundert. Aber sicher. Und das hat auch was mit den 80 Leuten aus dem Iran zu tun, die ich getauft habe. Die sind da von extremer Gewalt zu tun. Jetzt hat ja das Regime im Teheran ja wohl wenigstens formal behauptet, dass es seine Religionspolizei, das ist so eine Art religiöse Stasi, mit der sie die verfolgt haben, die so konvertiert sind zum Christentum. Ja, da hatten sie so eine extra Stasi für die. Die haben gesagt, erstens zugegeben, dass sie eine hatten, zweitens, jetzt behaupten sie, dass sie sie aufgelöst haben, was ich aber nicht glaube. Und da ist die Hoffnung davon, dass der allmächtige Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, die Leidenden und die Opfer und die Gewaltlosen, die sich nicht wehren können, vom Tode auferweckt. Da ist das eine Botschaft, mit die richtig reinhaut und die richtig Hoffnung macht und richtig Leben schafft inmitten von Verfolgung und Tod. So müssen wir das sehen. Deshalb reißt uns das nicht vom Hocker. Wir sind nicht so verfolgt. Wollen wir auch nicht werden, ist ja klar. Aber das ist ja nicht jetzt die Perspektive, dass wir so das Leid unbedingt suchen. Aber wir müssen uns hier im Kopf klar machen, dass es noch ganz andere Verhältnisse auf dieser Erde gibt und wir leben auf einer Art Insel der Seligen hier in Mitteleuropa. Und so nutzen wir das natürlich für das Evangelium und für die Verkündigung des Reiches Gottes, ist ja ganz klar. So, und jetzt schon vor Jesus, mehrere hundert Jahre, predigt also hier einer über den neuen Himmel und eine neue Erde. Er hat schon die Vision, die später Johannes der Seher auf Patmos auch haben wird. Neuer Himmel, neue Erde, man wird nicht mehr an das Alte denken. Stichwort Gewalt wird kein Grundprinzip des Miteinanders mehr sein. Deshalb kann man sich wirklich fröhlich sein. Deshalb auch dieser kleine Nachsatz. Die alte Erde wird man sich nicht mehr zu Herzen nehmen. Ich finde, dieser kleine Satz spricht Bände und trifft uns in unserer heutigen Situation auch so richtig. Das können wir alle gut verstehen. Wir nehmen uns unsere Gesellschaft, unsere Lebensverhältnisse sehr oft zu Herzen. Manche Ungerechtigkeit, also was man einfach mit uns machen kann und so weiter, wird alles vergessen sein. Alles nicht mehr wichtig, alles Vergangenheit, Zukunft voller Freude. Freut euch, seid jetzt schon fröhlich die ganze Zeit über das, was ich schaffen werde. Das heißt, der Prophet, später ganz im Neuen Testament, ist es genau auf derselben Linie. Der Prophet sagt uns, Gott wird etwas schaffen und wir haben jetzt schon Grund zur Vorfreude. Wie singen wir so schön? Vorfreude, schönste Freude, Freude im Advent. Genau, die Vorfreude auf die Ankunft, Advent heißt Ankunft, ihr wisst das, auf die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus, wenn er wiederkommt. Diese Vorfreude ist das, was uns heute trägt. Steckt hier schon in dem alttestamentlichen Wort, mehrere hundert Jahre, bevor Jesus überhaupt auf die Erde gekommen ist, dem Propheten Jesaja schon offenbart und verkündigt von ihm. Und dann spricht er eben in diesen starken Bildern, Gott selber will fröhlich sein über Jerusalem und sich freuen über sein Volk. Wir brauchen ja bloß im Buch des Propheten Jesaja ein paar Blätter zurück zu blättern. Kapitel zurück, wo Gott sich nicht freut über sein Volk. weil es eben so in Sünde lebt, so voller Gewalt, weil die Reichen die Armen ausbeuten und verkaufen für ein paar Groschen ihre Nachbarn und so weiter, weil sie eben so gewalttätig untereinander sind, kann Gott sich nicht freuen und schickt Gericht über sein Volk. Aber Gott sagt, ich will einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen, in denen ich mich über mein Volk freuen kann, weil es unter anderem Vorzeichen miteinander lebt, weil ich, Gott, es gut meine. Es sollen keine Kinder mehr da sein, die nur wenige Tage leben. Die Alten sollen wirklich alt werden, in Frieden, im Guten. Also das mit den 100 Jahren, ihr Lieben, ich habe ja Menschen erlebt, die waren weit über 100 Jahre, auch mehr als 110 Jahre. Das war nicht witzig, muss ich ehrlich sagen. Also wenn Gott jemanden über 100 Jahre leben lässt, dann soll er ihm auch die Lebenskraft dazu geben. Schlimm ist, wenn man dann im Krankenhaus liegt und nicht leben und nicht sterben kann, sozusagen. Habe ich erlebt, habe ich mehrere Jahre eine Frau in Frankfurt begleitet. Das war eigentlich kein schönes Leben mehr. Aber hier ist was anderes gemeint, ihr versteht. Da merkt man auch, dass das eine Bildrede ist. Dass du im Alter nicht nur an deinen Zipperlein leidest und das Leben für dich ein elendlanges Leiden ohne Ende wird, sondern dass du im Alter dankbar sein kannst. Ich habe heute was Schönes gehört. Harry hat mir erzählt, er guckt sich die Bilder von früher an, um dankbar zu sein für das, was er erlebt hat. Harry, du bist so, das wusste ich früher schon, du hast so coole Ideen und du machst dir das in deinem Leben schon auch so schön. Ich finde das richtig, kann es nur unterstützen. Erinnere dich an das Gute, um dankbar zu sein für das, was Gott dir gegeben hat und durch dich getan hat, das ja auch war. Ja. Schön. Oder nehmt dieses Bild mit den Häusern bebauen und bewohnen, dass man Häuser baut und dann auch selber drin wohnt. Ein schönes Bild eigentlich, ja. Noch besser ist das Ding mit dem Weinberg. Wusstet ihr, dass man, wenn man einen Weinberg anlegt, 15 Jahre lang dieses Ding nur pflegt, ohne einen Ertrag zu haben? Ein Weinberg ist eine ganz langfristige Investition. Du arbeitest 15 Jahre ohne eine Ernte zu haben, die du verwerten kannst. Kommst du erst nur saure Trauben. Du musst aber mit ganz viel Sachverstand und Sachkenntnis Jahr für Jahr und das ganze Jahr über diese wachsenden Dinger. Ja, das ist wie mit Mann und Frau, das ist wie in der Ehe. Du musst lange dafür arbeiten und so, wenn du es richtig machst, wird das auch gut. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. In den Zeiten, auf die wir zurückblicken, vor 2500 Jahren, da hat man auch Weinberge gepflanzt. Aber dann, nach 15 Jahren, war die Zeit dann so schnelllebig und dann kam mal ein Krieg. Und wisst ihr, was die gemacht haben? Eine Kriegstaktik war, dass man seinem Nachbarn die Weinberge abholzt. Einfach die, versteht ihr, das war mit das Gemeinste. Dann fing der wieder von vorne an, der Nachbarkönig sozusagen mit seinem Weinberg. Also es hört sich jetzt so ein bisschen an, was das ist alles geschichtlich, ich habe mich damit beschäftigt, ja. Das ist alles nachgewiesen, das haben die tatsächlich gemacht. Ist eine der schönsten oder der effektivsten Verwüstungsarten sozusagen aus dem Kriegslehrbuch von 500 vor Christus, dem Nachbarn die Weinberge. Die Olivenhaine übrigens auch. Mit Olivenbäumen ist es ähnlich wie mit Weinbergen. Die Weinberge und die Olivenhaine abzuholzen. Das macht man am effektivsten, dann trifft man ihn richtig so. Ja. Und wir merken aber, hier setzt die Prophetie von Jesaja, die Verkündigung von Jesaja, setzt an diesen Punkten an, die damals jeder kannte. Wir kennen es nur nicht, weil hier ist keine Weingegend, hier wachsen auch keine Olivenbäume. Deshalb haben wir keine Ahnung und lesen da so drüber weg. Also es sagt uns nichts. Aber für die damaligen Leute war das Sitz im Leben. Die wussten genau, was das bedeutet, dass so ein Weinberg ein besonderes Gut ist. Und dann komme ich nochmal zu diesen Dingen. Da in Vers 25 ganz zum Schluss kommt dieser Text ja, da wird er surreal sozusagen. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Und da merken wir auch wieder, dieser Text ist brandaktuell, Ostbrandenburg 2021. Ja? Merken wir, wie die Bibel aktuell ist. Und das ist 2500 Jahre alt, rundgerechnet, dieser Text. Da haben die das schon gewusst, ja? Dass das ein Problem ist. Ja, und das, wenn man mehr in der Bibel lesen würde, würde man manches heute viel einfacher sehen. Ne? Also wir lesen ja in der Bibel, aber Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Ja, das wäre eine schöne Sache. Dann würde es viele Probleme für die Schafhalter in Brandenburg nicht geben, bei der Wiederbesiedlung durch Wölfe und so hier. Ne? Aber dahinter geschaut heißt, es geht hier auch um Gewalt. Gewalt im Tierreich. Natürlich frisst der Starke den Schwachen, solange diese Welt Zeit währt. So ist es eingerichtet. Die Raubtiere fressen ihre Opfertiere da irgendwo. Und dann gibt es halt die Fluchttiere wie Hasen und Tauben und was weiß ich, an denen die anderen sich gütlich tun. Nur die Schlange, die steht hier, die muss Erde fressen, sozusagen. Obwohl das ja so nicht stimmt, die frisst ja Mäuse eigentlich. Aber die muss am Ende dann Erde fressen. Ja, die frisst dann keine Mäuse oder Kaninchen mehr. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Ist eine unglaubliche Vision. Heißt aber so viel wie, Gewalt ist gar kein Thema mehr in Gottes neuer Welt. Die Gewalt, die heute so an der Tagesordnung ist und die ja sogar die Nahrungskette bestimmt. Ja? Das, also auch was wir essen, ist ja am Ende. Das ist jetzt, ich finde, das ist nicht unbedingt ein Text für Vegetarier oder so. So, obwohl manche Vegetarier sich auf sowas berufen, christliche. Aber finde ich nicht unbedingt. Aber die Vision für die Zukunft ist, dass die Strukturen der Gewalt, die jetzt gelten und normal sind, in Zukunft abgeschafft sind. Dann werden die Raubtiere, die Fleischfresser, Pflanzen fressen. Das ist schon ein Ding der Unmöglichkeit, ja. Aber Gott wird es so einrichten. Gott kann alles. Und Gott wird aus uns Raubtieren, wusstet ihr, dass in der Anthropologie, das ist ja ein Wissenschaftszweig, in der Anthropologie wäre das gefährlichste Raubtier auf der Erde ist der Mensch. Weil er so intelligent ist. Gott wird aus uns Leute machen, die nicht mehr gewalttätig sind. Die ganz und gar auf Gewalt verzichten. Auch auf verbale Gewalt. Auf all diese Formen, die man da so finden kann. Ich finde, das ist aus meiner Sicht wirklich das, was ich heute mit 57 Jahren als wirklich umwerfende Vision und so. Ich sehe ja auch wie ich selber immer wieder in gewalttätigen Strukturen denke. Ich bin jetzt Vorgesetzter, Arbeitgeber. Natürlich habe ich strukturelle Gewalt. Ich habe sie ja zur Verfügung. Ich muss sie auch einsetzen. Zum Besten meines Vereins. Versteht ihr, was ich meine? Ich kann dann nicht nur alle immer machen lassen, was sie wollen. Das geht der Verein nicht. Und über sowas denke ich auch nach, wenn ich hier so eine Predigt vorbereite, ja, weil ich da selber drin bin. Ich versuche das natürlich auch so zu machen, dass ich das vor meinem Gewissen, vor Gott und vor meinem Angestellten auch verantworten kann, was ich da mache. Aber wenn eine Abmahnung fällig ist, dann muss ich die erteilen. Punkt. Es ist so. Aber wir merken, wir sind in Strukturen drin, verschiedener Art und Weise, auch als Väter und Mütter und so weiter. Und wichtig ist für mich dann immer, dass wir das auch nachdenken, dem nachdenken und versuchen, es gottgemäß, jesusgemäß zu gestalten. Und wenn wir das mitnehmen von heute, Wir haben eine Vision, wo wir von all dem erlöst werden. Ja, das freut uns für die Zukunft. Das ist das, worüber, wo heute dieser Ewigkeitssonntag, ist ja kein Totensonntag, ist ja ein Ewigkeitssonntag, uns hinweist auf die Hoffnung für morgen. Ja, aber wenn wir das mitnehmen, dass wir heute schon von der Vision von morgen immer wieder unser Leben überdenken und nachdenken, was mache ich eigentlich und was sollte ich lieber anders machen oder bleiben lassen, dann haben wir schon ganz viel gelernt heute. Ich hoffe, das ist so ein bisschen unterhaltsam für euch gewesen, sodass ihr das auch nicht gleich vergesst, was ich jetzt gepredigt habe. Das ist mir eigentlich wichtig. Ihr hattet vielleicht einen netten Vormittag und ihr habt mir ganz lange zugehört. Danke dafür. Wichtig ist, dass ihr es nicht vergesst, sondern bleibt dabei. Denkt daran, wie ihr heute schon in den heraus, manchmal kann man auch nur das so falsch machen oder so falsch machen. Wir stehen in solchen Herausforderungen. Aber lasst uns daran danach streben, darüber nachdenken, darum ringen, es so möglichst so zu machen, dass Gott sich über sein Volk freuen kann, über dich und über mich. Amen.